Deutschlandfunk, das war der Tag.
Das hätte George C. Marshall wohl auch nicht gedacht, dass seine Initiative nach 75 Jahren wieder aktuell sein würde. Damals hat er als US-Außenminister seinen milliardenschweren Plan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt. 1953 sollte er dafür den Friedensnobelpreis erhalten. Nun ist wieder die Rede von einem Marshall-Plan, obwohl der Ukraine-Krieg längst noch nicht vorbei ist, hat eine internationale Geberkonferenz heute Zusagen von über 6 Milliarden Euro an die Ukraine gemacht. Wir berichten darüber, wie auch über die kurzfristigen Reisepläne des Bundespräsidenten, der Bundestagspräsidentin, des Kanzlers und der Außenministerin. Reisediplomatie nennt man das wohl. Und wir vertiefen die Thematik im Gespräch mit dem Historiker Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Nach den Kurzberichten geht es dann um die Lockdown-Folgen in Shanghai für internationale Unternehmen, um die Finanzierung des 9-Euro-Tickets und um den Diskriminierungs- und Rassismus-Monitor der Bundesregierung. Den hat heute die neue Familienministerin Lisa Paus präsentiert. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Guten Abend. Bundeskanzler Scholz reist nicht nach Kiew, weil Bundespräsident Steinmeier dort nicht willkommen ist. Die Außenministerin reist nicht nach Kiew, weil sie dem Kanzler nicht in den Rücken fallen möchte. Also ist Oppositionsführer Merz da gewesen. Böse Zungen behaupten, um sich für seine CDU im NRW-Wahlkampf zu profilieren, was der natürlich aufs Heftigste dementiert. Aber Merz hat mit seiner Reise offenbar einen Stein ins Rollen gebracht, denn nach einem Telefonat zwischen Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute macht sich bald alles, was Rang und Namen hat, auf nach Kiew. Volker Findhammer über den aktuellen Stand der Reisebuchungen.
Ein Telefonat hat offenbar den diplomatischen Konflikt aus dem Weg geräumt, den die ukrainische Absage eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor gut 2 Wochen ausgelöst hatte. Eine gute Dreiviertelstunde lang habe der Bundespräsident heute mit Präsident Selenskyj telefoniert, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Und Steinmeiers Sprecherin Kerstin Gammelin erklärte danach:
Beide Präsidenten bezeichneten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut. Irritationen der Vergangenheit wurden ausgeräumt. Beide Präsidenten vereinbarten, in engem Kontakt zu bleiben.
Tatsächlich hatte die Ausladung Steinmeiers zu einer erheblichen diplomatischen Verstimmung geführt, die in den Tagen danach von beiden Seiten als äußerst hinderlich wahrgenommen wurde. Zumal die Ukraine weiterhin auf die umfangreiche Unterstützung durch die Bundesregierung setzt und Deutschland bislang zu den wichtigsten finanziellen und militärischen Unterstützern gehört, was auch nicht in Frage gestellt wurde. Jetzt sollen die Kontakte wieder intensiviert werden und mit dem Gespräch ging auch eine Einladung an den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler zu einer Reise nach Kiew einher. Olaf Scholz hatte gestern noch in Meseberg darauf verwiesen, dass die Ausladung Steinmeiers nach wie vor eine Reise nach Kiew ausschließe und die ukrainische Regierung aufgefordert, auf Steinmeier zuzugehen.
Das ist eine Angelegenheit, bei der ich sage, wo die Ukraine auch ihren Beitrag zu leisten muss im Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Ich will das gar nicht weiter konkretisieren, auch keine Kriterien hier nennen, weil das, glaube ich, alles zur Sache nichts beiträgt, jedenfalls nichts Konstruktives. Sondern das ist ein Problem und die Regierung hat hier eine Aufgabe, unser Land zu vertreten. Und Herr Steinmeier ist der höchste Repräsentant unseres Landes, gewählt mit einer überragenden Mehrheit.
Vertreter der ukrainischen Regierung hatten Steinmeier und der früheren CDU-geführten Bundesregierung wiederholt und in scharfen Tönen vorgeworfen, gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin jahrelang zu nachgiebig gewesen zu sein. Steinmeier räumte inzwischen selbst Fehleinschätzungen in seiner früheren Russlandpolitik ein. Auch ein Sprecher Selenskyjs äußerte sich im Gespräch mit der Bild-Zeitung zu dem heutigen Telefonat und erklärte, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, ihre Vergangenheit zurückzulassen und sich auf die zukünftige Zusammenarbeit zu konzentrieren. Auch CDU-Chef Friedrich Merz, der zu Wochenbeginn in Kiew war, reklamierte inzwischen einen Anteil an der Annäherung zwischen Selenskyj und Steinmeier für sich. Er sei Präsident Selenskyj sehr dankbar, dass er seiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt sei, schrieb Merz auf Twitter. Aber unabhängig vom Zustandekommen heißt es aus dem Bundespräsidialamt bereits, Steinmeier wolle die Einladung annehmen. Ob und wann der Bundeskanzler die Einladung annimmt, ist dagegen noch offen. Aber Olaf Scholz gab am Abend bekannt, dass Außenministerin Annalena Baerbock in Kürze nach Kiew reisen wird. Am kommenden Wochenende wird bereits Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach Kiew reisen. Demnach will Baas am 8. Mai gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Stefanschuk der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken und politische Gespräche in Kiew führen.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Während also die deutschen Spitzenpolitiker in den kommenden Tagen und Wochen vor allem moralische Unterstützung nach Kiew tragen werden, möglicherweise ja auch Zusagen über weiteres schweres militärisches Gerät, wurde heute in Warschau schon der übernächste Schritt gemacht. Auf einer internationalen Geberkonferenz ist Geld eingesammelt worden, damit die Ukraine jetzt nicht wirtschaftlich zusammenbricht und vor allem, damit es nach dem Krieg eine Zukunft hat. Mehr von Rebecca Zöller.
Die Botschaft in Warschau sieht viel einstimmig aus. Die Ukraine brauche weitere Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft und der Krieg müsse bald enden. Gemeinsam mit Polen, Schweden und mit Unterstützung der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten und vieler internationaler Akteure kommen nun mehr als 6 Milliarden Euro zusammen, 200 Millionen davon von der EU. Das Ziel, mithilfe eines Solidaritätsfonds den Wiederaufbau der Ukraine zu ermöglichen, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
It is a war crime. On an everyday basis,
Russland begeht Kriegsverbrechen und das jeden Tag. Und deswegen stehen wir an eurer Seite. Wir können uns mit dem Mut der ukrainischen Bevölkerung nicht vergleichen, aber wir können euch helfen, unterstützen und zur Seite stehen. Wir können euch mit unserer wirtschaftlichen Kraft helfen. Zum einen mit den Sanktionen und zum anderen mit finanzieller Unterstützung.
On one hand the sanctions, but second also with economic power to support you.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine mehr als 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Mehrere Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Sie irgendwann wieder ins Land zurückzuholen, habe oberste Priorität, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er ließ sich per Video zuschalten. Das Wiederaufbaupaket bezeichnete er als eine Art Marshallplan und dieser sei nur durch finanzielle Unterstützung möglich, sagte Zelensky mit Hilfe eines Übersetzers.
It is money, technology, professionals and
wir brauchen Geld, Technologien, Fachleute und Wachstumsperspektiven. Alles, was zerstört wurde, wird wiederhergestellt. Investitionen können dazu führen, dass die Millionen Menschen, die wegen des Krieges ihr Zuhause verlassen mussten, wieder dorthin zurückkehren können.
Ukrainians who have been displaced by the war would be able to return home.
Neben finanzieller Hilfe für die Ukraine stand vor allem ein Thema im Fokus dieser Geberkonferenz in Warschau. Der mögliche Beitritt der Ukraine in die EU. Bisher hat das Land noch keinen offiziellen Status als Beitrittskandidat erhalten. Auch deshalb sei ein rascher Wiederaufbau des Landes wichtig, so der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal. Wir planen nicht nur das, was zerstört wurde, wieder aufzubauen. Wir wollen ein neues europäisches Land aufbauen, angefangen bei den grünen Technologien bis hin zu den europäischen Standards, von Agrarproduktion zu Energieselbstversorgung. Wir planen, das jetzt auf den Weg zu bringen. Und jetzt wollen wir Mitglied in der Europäischen Union sein. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel betonte, dass mehr getan werden müsse, damit die Ukraine weiter funktionieren kann.
Wir werden helfen, euer Land wieder aufzubauen und eure Wirtschaft, eure Häuser, Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte. Die Zukunft der Ukraine soll erfolgreich zusammen mit einer Baufinanzierung durch die nötigen Mittel gesichert werden. Und das ist nicht nur eine langfristige Vision, sondern der Aufbau startet heute. Der Grundstein unseres Solidaritätsfonds liegt im Vertrauen. Wir vertrauen der Ukraine.
Ähnlich wie etwa der regionale EU-Treuhandfonds für die Folgen des Syrienkrieges, soll auch der Fonds für die Ukraine federführend von der EU-Kommission verwaltet werden.
Rebecca Zöller über die internationale Geberkonferenz für die Ukraine heute in Warschau. Und am Telefon ist jetzt Wilfried Jilge, Osteuropa-Historiker bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Guten Abend, Herr Jilge.
Guten Abend, hallo.
Herr Jilge, gut 6 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe für die Ukraine. Wenn wir täglich Bilder aus dem Land in den Nachrichten sehen, dann kann das doch nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein, oder?
Also zunächst einmal ist das gut, dass diese Hilfe jetzt zustande gekommen ist. Die ist ganz wichtig, denn man wird zwar in Zukunft auch sowas wie einen Marshall- oder großen Wiederaufbauplan brauchen, aber was man jetzt machen muss, ist, kurzfristig zu helfen. Und dabei wird es ganz besonders wichtig sein, und da mögen auch diese etwas mehr als 6 Milliarden noch nicht ausreichen, dass man den Ukrainern jetzt auch im Land eine Perspektive gibt, und zwar in den Gebieten, wo nicht gekämpft wird. Wir haben ja gesehen, dass viele hunderttausende Ukrainer wieder jetzt schon zurück wollen und in ihr Land. Und deswegen ist es wichtig, neben Unterkünften, die man auch zusätzlich bereitstellen muss, zum Beispiel in der Westukraine, wo wir viele Flüchtlinge aus, also Binnenflüchtlinge haben, auch jetzt schon in einzelnen Gebieten Infrastruktur wieder aufbaut, also Energieversorgung, Wasserversorgung, das sind alles ganz wichtige Dinge. Das muss jetzt gemacht werden, damit die Menschen in der Ukraine eine Perspektive haben. Da muss man die Kommunen einbetten. Und was man, wenn es um die humanitäre Hilfe geht, auch unbedingt tun sollte, man sollte versuchen, die internationale Hilfe besser zu verschränken mit den örtlichen Volontärsnetzwerken, die ja die Hilfe noch in frontnahe Gebiete bringen können. Also auch da muss man vor allem auch qualitativ noch effizienter werden, denn wir haben gehört, dass viele mittlere und kleinere Kommunen zum Teil keine humanitäre Hilfe in ausreichender Form erhalten. Also diese kurzfristigen Dinge sind ganz wichtig, um ein Statement zu setzen, dass wir den Menschen in der Ukraine, dass der Westen, die EU, die Partner der Ukraine, den Menschen dort eine Perspektive jetzt geben wollen.
Es scheint aber doch so, als ob zumindest Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, der ja seinem Volk einen Wiederaufbau des Landes verspricht, der einen quasi modernen Marshallplan, ich glaube, er hat es auch genauso genannt, fordert, doch schon daran denkt, an die Zeit nach dem Krieg. Können sich denn überhaupt die anderen Staaten, deren, also vor allem die westlichen, in diesen Zeiten, in denen ja Corona und die Folgen noch nicht ganz ausgestanden sind und der Krieg die Wirtschaft gebeutelt hat, das überhaupt leisten, ein Land wieder aufzubauen?
Also ich denke, dass man auf jeden Fall alles tun muss, dass das geschehen kann. Nur glaube ich, dass ein großer Marshallplan, ein großer Wiederaufbauplan etwas ist, was jetzt nach den ganz dringenden kurzfristigen Hilfen, die der Überlebensfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft im Krieg dienen müssen, erst folgen muss. Und man muss auch, bevor man so einen Wiederaufbauplan in Gang setzt, der wie gesagt nötig sein wird in Zukunft, muss man auch zunächst einmal die ganz wichtigen Dienstleistungsmöglichkeiten wiederherstellen, die Infrastruktur, vor allem die Verkehrsinfrastruktur wiederherstellen, alles das muss man etappenweise machen, und man braucht natürlich dann auch dafür ein Konzept, wie man im Zusammenhang mit verschiedenen staatlichen Ebenen dieses Ganze auch effizient und transparent gestaltet. Das ist auch ganz wichtig. Aber jetzt geht es darum, dass die Menschen kurzfristige Hilfe haben. Und dazu zählt dann beispielsweise auch, dass in den Territorien auch Sicherheit hergestellt werden muss. Neben den wichtigen Waffenlieferungen brauchen wir eben auch eine gleichmäßige Versorgung der Territorialverteidigung, damit eben das, was heute schon an Wiederaufbau und unmittelbarer Versorgung geleistet werden kann, dass das auch in einer relativen Sicherheit in den Gebieten passieren kann, die jetzt nicht gerade vom Krieg direkt betroffen sind.
Hat das denn überhaupt Sinn, da jetzt schon mit einem Wiederaufbau zu beginnen, wenn man überhaupt nicht weiß, wo morgen, wo kommende Woche oder wo in einem Monat Putins Raketen landen?
Das hat Sinn, und wie gesagt, natürlich geht das nur in Verschränkung mit den anderen Dingen. Natürlich muss die Ukraine jetzt die schweren Waffen bekommen, um auch dauerhaft die russische Armee zurückwerfen zu können. Und wie gesagt, man muss es schon deswegen tun, weil die ukrainische Gesellschaft ja überlebensfähig sein muss in diesem Krieg. Also es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das zu versuchen. Die Bundesregierung hat ja auch schon oder fördert ja zum Beispiel auch mit der ukrainischen Zivilgesellschaft Projekte, die identifizieren, was und wie zerstört worden ist und in welchen Gebieten man sich daran machen kann, die unmittelbare, wichtige Versorgung wiederherzustellen. Und natürlich kann man in der Westukraine auch daran denken, auch die Kommunen dabei zu unterstützen, zum Beispiel bei Projekten, die auch Möglichkeiten schaffen, dass die Bevölkerung, die dort jetzt lebt und aus anderen Gebieten, dass die dort auch Arbeit finden. Also uns ganz wichtig ist, dass man da ein Statement setzt für die Überlebensfähigkeit, weil das neben Waffenlieferungen die zweite Seite der Medaille ist, damit die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich wird.
Nun hat, wie wir eben schon gehört haben, die deutsch-ukrainische Reisediplomatie heute neue Formen angenommen. Man nähert sich wieder an. Warum hat denn die Ukraine so sehr gegen die Bundesregierung geschossen? Die größte finanzielle Unterstützung kommt ja wohl aus Deutschland. Warum erwartet man da ständig mehr? Warum stichelt der Botschafter ständig?
Insgesamt, glaube ich, muss man mal ganz grundsätzlich sehen, dass die Ukraine schon in den letzten 2 Jahren, als sich vor allem auch letztes Jahr die Sicherheitslage schon massiv verschlechtert hat, gerade von Deutschland erwartet hat, dass es sich auch um die sicherheitspolitischen Gefahren kümmert. Und das ist ein Problem von sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen in Deutschland und der Ukraine, dass hier auch diesen heutigen, ich sag mal, Irritationen zugrunde liegt. Die Ukrainer sehen in Deutschland einen Leader, eine Führungsmacht. Und sie erwarten, dass Deutschland eben nicht nur die Europäische Union zusammenhält, sondern auch eben bei sicherheitspolitischen Fragen vorangeht. Und da ist man in gewisser Weise enttäuscht gewesen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch was die ganze Frage mit den Waffenlieferungen ein bisschen erklärt, ist natürlich das ganze Hin und Her um Nord Stream 2. Also wenn wir uns das nochmal genau angucken, wie dieser Streit hochgekocht ist, dann fing das natürlich vor allem an mit der Unentschlossenheit der letzten und der neu gewählten Bundesregierung, zumindest in der Anfangsphase, bezüglich der Sanktionen und bezüglich des Umgangs mit Nord Stream 2. Zwischenzeitlich ist man ja wieder hinter den August-Kompromiss von Angela Merkel zurückgefallen, die ja zugegeben hat, dass eben Nord Stream 2 doch nicht ein rein wirtschaftspolitisches Projekt ist, sondern eben doch eben auch eine geopolitische Komponente hat und dass man der Ukraine auch den Transit von Gas sichern muss. Und diese ganze Diskussion hat dann auch die anderen Diskussionen hinterhergezogen und wurde dann sozusagen befeuert durch eine sehr verunsicherte Diskussion in Deutschland über die Waffenlieferung und dann eben auch immer das starke Zögern der deutschen Seite. Die Ukraine hat, und das hängt dann eben auch wieder mit diesem Erwartungsmanagement zusammen, die Ukraine hat eben nicht verstanden, warum Deutschland als führende Macht in Europa nicht in der Lage ist, auch mal voranzugehen, also Dinge proaktiv zu tun, sondern immer nachzuziehen. Jetzt haben wir ja eine Situation, wo sich vieles geändert hat. Das ist auch gut so. Und Deutschland muss jetzt auch vor allem zeigen, dass es nicht reagiert auf Herausforderungen, sondern eben auch sich an die Spitze stellt und proaktiv schaut, was kann man über das, was unbedingt gefordert ist, hinaus noch tun.
Lassen Sie uns noch kurz auf das Kriegsgeschehen blicken. Da scheint es ja im Moment wenig Geländegewinne zu geben, weder für die eine noch für die andere Seite. Womit rechnen Sie für die kommenden Tage?
Das ist sehr schwer zu sagen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir möglicherweise damit rechnen müssen, dass die Russische Föderation versucht, Gebiete zu annektieren. Das kann man nicht ausschließen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass in der nächsten Zeit eine Verhandlungssituation eintritt. Auch deswegen nicht, weil Russland vor allem mit seiner Besatzungspolitik zeigt, die letzten Endes permanenten Terror verbreitet, dass es überhaupt nicht daran denkt, der Ukraine irgendwelche ernsthaften Kompromisse anzubieten. Ich denke, wir sind jetzt in einer sehr entscheidenden Lage. Es wird jetzt ganz wichtig sein, dass die Ukraine eine Einkesselung im Osten vermeiden kann. Auch deswegen ist es jetzt wichtig, ihr so schnell wie möglich alles zu liefern, was sie braucht, um das abzuwehren. Denn diese Einkesselung würde bedeuten, dass sie möglicherweise einen wichtigen Teil ihrer Truppen verliert. Und wir können nicht ausschließen, dass Putin bei weiteren Durchbrüchen noch weiter geht. Putin geht es, wenn er kann, letzten Endes um die ganze Ukraine. Und der andere Teil ist natürlich die kritische Lage im Süden. Russland betreibt hier eine Ausbeutungspolitik. Es raubt Getreide zu seinen Gunsten, exportiert es an dritte Staaten. Und insofern ist es eben jetzt ganz wichtig, dass die Ukraine dagegen halten kann und dass sie in die Lage versetzt wird, auch in Gegenoffensiven wieder Boden gut zu machen.
Sagt Wilfried Jilge, Osteuropa-Historiker bei der DGAP. Vielen Dank für diese Einschätzungen und viele Grüße an Ihre Katze und einen schönen Abend.
Dankeschön, Entschuldigung.
Kein Problem. Und damit in die Ukraine. Weiter Kämpfe um das Stahlwerk von Mariupol. das zu einem der Symbole für den Widerstand geworden ist. Rebecca Barth hat uns diese Reportage dazu gemacht.
Mariupol ist die Hölle auf Erden. Das erzählen diejenigen, denen die Flucht aus der Hafenstadt gelungen ist. Wie Nicole und Vera, zwei Schwestern aus Mariupol, die jetzt in Kiew leben. Hier demonstrieren sie auf dem Unabhängigkeitsplatz für die Rettung von Soldaten, Verletzten und Zivilisten. 100.000 von ihnen werden noch immer in der Stadt vermutet. Die Mutter der Schwestern ist eine von ihnen. Es ist unmöglich, Fotos oder Videos anzuschauen, auf denen wir lachen. Das ist Selbstmord, es zerreißt dir das Herz. Man kann nicht verstehen, warum. Weiter sprechen kann sie nicht. Nur selten kann sie Kontakt mit ihrer Mutter aufnehmen. Sie weiß nur, die Mutter ist nicht unter den 300 Menschen, die gestern nach ukrainischen Angaben aus Mariupol gerettet werden konnten. Die Stadt ist offenbar weitestgehend zerstört. Nur selten gibt es Internet oder Strom. Der ukrainische Außenminister Kuleba. Mariupol ist das schmerzlichste Thema, über das wir sprechen müssen. Wir drücken die Daumen, dass wir mehr Zivilisten aus Mariupol und auch aus dem Azov-Stahlwerk, der letzten Hochburg der Ukraine in der Stadt, evakuieren können. Russland hat heute einen humanitären Korridor für Zivilisten angekündigt, die in den Bunkern des Stahlwerks Schutz gesucht hatten. An 3 Tagen in Folge soll dafür zwischen 7 und 17 Uhr eine Feuerpause eingehalten werden. Doch noch immer werde auf dem Gelände gekämpft, sagen ukrainische Offizielle. Videos sollen die Aussagen belegen, unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Am Nachmittag meldet sich der stellvertretende Azov-Kommandeur aus den Bunkern der Anlage mit einer Videobotschaft. Wieder brechen die Russen die Feuerpause. Sie haben uns nicht erlaubt, Zivilisten zu evakuieren, die sich vor dem Beschuss im Keller der Fabrik versteckt haben. Ich appelliere an die Welt und an den Oberbefehlshaber persönlich, die verwundeten Soldaten zu evakuieren, die unter schrecklichen Qualen und ohne angemessene medizinische Versorgung sterben. Es sollen hunderte verletzte Soldaten in den Bunkern sein, dazu etwa 200 Zivilisten. Nach ukrainischen Angaben seien russische Soldaten in die Gebäude auf dem Fabrikgelände eingedrungen. Eine Stürmung des Geländes habe der russische Präsident Putin allerdings nicht angeordnet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow widerspricht. Die ukrainische Seite, insbesondere diejenigen, die sich auf dem Fabrikgelände verstecken, ist dafür bekannt, dass sie ständig eine große Menge an Lügen und Falschmeldungen verbreitet. Ihre Informationen müssen sorgfältig gefiltert werden. Öffentlich hat der Präsident angeordnet, nicht zu stürmen. Der Oberbefehlshaber hat keine anderen Befehle ausgesprochen. Die Korridore funktionieren. Mariupol scheint weitestgehend unter russischer Kontrolle zu sein. Doch in anderen Regionen der Ostukraine wird weiter heftig gekämpft. Dort stehen die Städte Kramatorsk und Severodonetsk im Fokus der russischen Offensive. 25 Zivilisten sollen, laut Angaben des Gouverneurs der Region, heute bei russischen Angriffen in Kramatorsk verletzt worden sein. Eine Anwohnerin berichtet: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einen Moment lang klang es weit weg. Ich konnte nicht schlafen und ging ins Bad. Dann begann das Dach zu bröckeln. Mein Mann öffnete das Fenster einen Spalt. Wir hatten wahrscheinlich Glück. Wir hätten von der Druckwelle getroffen werden können.
Rebecca Barth über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Es ist 23.34 Uhr zu unseren Kurzberichten. Bei einem Anschlag in Israel sind am Abend mindestens 3 Menschen getötet worden. Tim Assmann.
Ort des Anschlags war El Ad, eine überwiegend von streng religiösen Juden bewohnte Kleinstadt östlich von Tel Aviv. Am frühen Abend griffen Augenzeugenberichten zufolge 2 Männer Passanten in einer Parkanlage an, mit einer Schusswaffe und einer Axt oder einem großen Messer. 3 Menschen starben, mehrere andere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Genaue Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Die Täter sind auf der Flucht. Ein Großaufgebot von Polizei und Armee ist im Einsatz. Die militante palästinensische Hamas im Gazastreifen begrüßte die Tat. Die Israelis feiern heute am Unabhängigkeitstag die Staatsgründung vor 74 Jahren. In Israel kam es seit Ende März zu bisher 4 Terroranschlägen innerhalb des Staatsgebiets mit insgesamt 14 Toten. Am vergangenen Freitag wurde bei einem Anschlag an der Zufahrt zu einer israelischen Siedlung im Westjordanland ein Wachmann von Palästinensern erschossen.
Der deutsche Astronaut Matthias Maurer befindet sich nach 6 Monaten auf der internationalen Raumstation ISS auf dem Weg zurück zur Erde. Florian Mayer.
Mit knapp 15 Minuten Verspätung dockte die Crew Dragon Kapsel um 7.20 Uhr deutscher Zeit von der ISS ab. Mit Maurer an Bord die 3 NASA-Astronauten Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron. Fast 24 Stunden sind die 4 Weltraumforscher von der ISS bis zur Landung auf der Erde unterwegs. Die Kapsel umrundet laut der NASA dabei einmal die Erde, um danach mit der Unterseite voran in die Erdatmosphäre einzutauchen. All das passiert vollautomatisiert. Den 4 Passagieren bleibt damit bis zum Wiedereintritt in die Atmosphäre beispielsweise Zeit zu schlafen oder zu essen. Am Freitagmorgen um 6.43 Uhr soll die Kapsel dann vor der Küste Floridas im Meer landen. Matthias Maurer werde danach möglichst schnell zum Europäischen Astronautenzentrum nach Köln gebracht, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärte. Laut Medienberichten soll er dort unter anderem vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, CDU, begrüßt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, wünschte Maurer per Twitter-Nachricht eine sichere Rückreise mit Zitat »sanfter Landung«.
Nach einer Schießerei in Duisburg gestern Abend hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Johannes Hoppe.
Der NRW-Innenminister sieht in der Schießerei keine neue Dimension der Gewalt. Vielmehr sieht Herbert Reul die Gewalt von gestern Abend auf dem Hamborner Altmarkt als Bestätigung seiner Politik der 1000 Nadelstiche gegen die organisierte Kriminalität in NRW. Gleichzeitig zeigte sich Reul bestürzt und räumte ein, dass sich solche Gewaltexzesse wiederholen könnten. Auf dem Hamborner Altmarkt in Duisburg war gestern Abend gegen 20 vor 9 plötzlich Chaos ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von Panik und Menschen, die Bänke in eine Dönerbude geschmissen hätten. Mindestens 19 Mal wurden Patronen des Kalibers 9 mm abgefeuert. 4 Menschen wurden verletzt. Bis zu 100 Menschen waren beteiligt, laut Reul. Die Polizei konnte 15 von ihnen festnehmen. Sie alle kommen aus dem Umfeld oder sind Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Ein Streit der Rocker mit kriminellen Clanmitgliedern soll die Ursache für die Schießerei gewesen sein.
Die Corona-Pandemie hat nach Schätzungen der WHO bisher etwa 14,9 Millionen Menschen das Leben gekostet. Sandra Bieger.
Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihre Schätzungen auch Todesfälle von Kranken und Verletzten einfließen lassen, die wegen überlasteter Gesundheitssysteme während der Pandemie nicht oder nicht angemessen behandelt wurden. Die Zahl der Toten, die mit Corona infiziert waren, gibt die Organisation mit etwas mehr als 6,2 Millionen an. Der Chef der WHO, Tedros, sagte, die Zahlen seien ernüchternd. Sie zeigten nicht nur die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch die Notwendigkeit, dass Länder auf der ganzen Welt mehr in ihre Gesundheitssysteme investieren. Ziel müsse es sein, diese so widerstandsfähig zu machen, dass lebensnotwendige Behandlungen auch in Krisenzeiten möglich seien. Dazu gehöre auch, dass die Länder mehr Wert auf ihre Gesundheitsinformationssysteme legten. Die WHO wolle sie dabei mit Informationen und Daten unterstützen.
Und damit zur Börse, Claudia Werle.
Dass gleich mehrere große Notenbanken heute die Leitzinsen angehoben haben, das kommt an der Börse zunächst gut an. Die Inflation ist hoch. Das bekommen nicht nur Verbraucher, sondern mittlerweile auch viele Unternehmen deutlich zu spüren. Energie, Rohstoffe, wichtige Teile für die Produktion, alles wird teurer. Dass einige große Konzerne trotzdem mit deutlichen Gewinnen ins neue Jahr gestartet sind, hängt unter anderem damit zusammen, dass diese Unternehmen höhere Aufwendungen an die Kunden weitergegeben haben. Autohersteller etwa machen bei den Listenpreisen für Neufahrzeuge Aufschläge. Große Fluggesellschaften wie die Lufthansa oder Air France KLM verkaufen ihre Flugtickets zu höheren Preisen. Wie lange solch eine Strategie aufgeht, ist schwer abzusehen. Dass sich die äußeren Rahmenbedingungen schnell ändern können, muss in diesen Tagen beispielsweise Zalando erfahren. Der Online-Händler gehört zu den großen Gewinnern der Corona-Pandemie. Für viele Kunden war es sehr bequem, Waren im Internet zu bestellen. Zeitweise hatten sie auch keine andere Wahl, weil Einzelhandelsgeschäfte geschlossen bleiben mussten. Doch diese Tage des kräftigen Wachstums scheinen erst einmal vorbei zu sein. Auch Zalando hat mit steigenden Kosten zu kämpfen. Viele Verbraucher schauen mittlerweile aufs Geld. Die Folge: Zalando schreibt rote Zahlen, die Aktien zeitweise deutlich mehr als 10% im Minus. Der DAX ohne klaren Trend, er beendet den Handel 0,5% im Minus, fällt jetzt auf 13.902 Punkte.
Die Lockdowns in chinesischen Metropolen und auch die strengen Corona-Maßnahmen belasten auch europäische Firmen in der Volksrepublik. Und viele Expats, die in Shanghai leben und den Lockdown dort erlebt haben, wollen das Land verlassen. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
2 Jahre war er hier, samt Familie mit 2 kleinen Kindern. Jetzt geht er wieder, noch in diesem Jahr.
Was passiert, ist halt für eine Familie tatsächlich was, wo wir persönlich sagen, dieses Risiko wollen wir nicht tragen. Man muss davon ausgehen, dass jetzt auch zukünftig man in irgendeine zentrale Quarantäneeinrichtung gebracht wird, wenn man selber betroffen ist. Wenn es dann auch noch die Kinder betrifft, dann wird es natürlich extrem unangenehm. Ich meine, man kennt die Bilder von den Anstalten da. Das ist jetzt, sagen wir mal so, nicht die Umgebung, in der ich unbedingt meine Kinder haben muss.
Der 34-jährige Mitarbeiter einer deutschen Beratungsfirma möchte anonym bleiben. In den vergangenen 2 Jahren hat er den Firmenstandort in Shanghai aufgebaut. Einen Nachfolger zu finden, schätzt er als schwierig ein. Nach Angaben der Europäischen Handelskammer in China ist es für die in der Volksrepublik tätigen Unternehmen in den vergangenen 2 Jahren der Pandemie bereits schwierig gewesen, Mitarbeiter am Standort zu halten oder neue für China zu gewinnen. Das hatte vor allem mit den Einreise- und Quarantänebeschränkungen zu tun. Es gibt kaum Flüge nach China. Wer einreisen kann, muss in eine mehrwöchige Hotelquarantäne. Viele Expats haben deswegen zum Beispiel länger ihre Familien nicht in Deutschland besucht. Auch die Fachkräfte von morgen könnten ausbleiben, meint Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China.
Viele Studenten zum Beispiel, die hier einige Jahre verbringen wollen, um dann später vielleicht einen Arbeitsplatz in China zu haben oder mit China aus Deutschland heraus zu arbeiten, fragen sich jetzt, ob es nicht sinnvoller ist, Japanisch oder eine andere Sprache zu lernen, weil die Reisebeschränkungen ja momentan so aussehen, dass sie nicht aufgelöst werden. Und deswegen, unter Umständen werden wir eine Lücke haben in den nächsten 3-4 Jahren. Und die wird sich sicherlich auch darin zeigen, dass Firmen es schwerer haben, Leute für den Standort China zu gewinnen.
Eine Umfrage der Europäischen Handelskammer in China unter ihren Mitgliedsunternehmen hat ergeben, dass die meisten Unternehmen in China weniger Umsatz erwarten als im Vorjahr. Mehr als 1/3 der Unternehmen findet China als Investitionsort weniger attraktiv als zuvor. Das habe damit zu tun, dass der Zugang zum Markt erschwert ist, aber auch mit der Null-Covid-Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung. Diese hat zur Folge, dass China jeden Corona-Ausbruch mit harten Maßnahmen wie Lockdowns, Massentests und Reisebeschränkungen bekämpft. Die sich leicht verbreitende Omikron-Variante hat die Null-Covid-Strategie Chinas auf die Probe gestellt. Derzeit ist das öffentliche Leben in zahlreichen Städten stark eingeschränkt, inzwischen auch in der Hauptstadt Peking. In der Finanz- und Hafenmetropole Shanghai dürfen auch nach mehr als einem Monat die meisten der mehr als 25 Millionen Einwohner ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Eine Umfrage unter 950 Ausländern, die in Shanghai leben und arbeiten, hat ergeben, dass fast die Hälfte innerhalb eines Jahres das Land verlassen wollen. Jamie Marker ist der Absprung bereits gelungen. Mitten im Lockdown hat sie es zum Flughafen geschafft. Die 25-Jährige hat 3 Jahre lang in Shanghai gelebt und studiert, zusammen mit ihrem Freund und einem kleinen Hund. Der Lockdown war für sie vor allem eines, beängstigend.
Das war schon nicht ohne einzuschlafen und zu denken, okay, habe ich genug Essen für die nächsten 2 Tage? Und etwas, was mir auch sehr Angst gemacht hat, war die Situation mit den Haustieren. Als dann die ersten Fälle gemeldet wurden, wo die Haustiere einfach zu Hause gelassen wurden und Menschen in die sogenannten Quarantäne-Camps gebracht wurden, das war wirklich für mich auch ein Moment der Angst, dass ich positiv teste und ich nicht meinen Hund rechtzeitig aus dem Haus bringen kann und zu einem Hundehotel oder zu einer Freundin oder einem Freund bringen kann.
In dieser Woche ist sie in Deutschland gelandet und sie ist sehr erleichtert.
Eva Lambi-Schmidt über die Schwierigkeiten von europäischen Firmen und deren Mitarbeiter in China. Es werden also möglicherweise einige wieder in Deutschland arbeiten in naher Zukunft. Und hinzukommen könnten auch etliche Geflüchtete aus der Ukraine. 600.000 sind inzwischen in Deutschland registriert, meist Frauen mit ihren Kindern. Und Ziel der Bundesregierung ist es, möglichst schnell möglichst viele in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Nina Amin.
So schnell wie möglich einen Job. Das wollen viele der Geflüchteten aus der Ukraine. Von einer Chance spricht die Bundesregierung. Immerhin braucht Deutschland dringend Fachkräfte. Nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg am Mittwoch sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz:
Eine der ganz großen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, ist, wie kriegen wir das hin, dass es Perspektiven gibt für diejenigen, die länger bleiben wollen. Und das in der Zeit, in der diejenigen, die bald wieder gehen wollen, sich hier aufhalten, sie eine gute Möglichkeit haben für sich und ihre Kinder, auch der beruflichen Integration.
Das kann klappen, meint Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Viele der Ukrainerinnen seien gut ausgebildet.
Grundsätzlich kann man sagen, dass im Hinblick auf das Bildungsniveau die Integrationsvoraussetzungen günstig sind, wenn die Menschen aus der Ukraine hier bleiben wollen oder müssen. Allerdings sind die gegenwärtigen Familienkonstellationen eher eine große Herausforderung.
Die Frauen kommen meist allein mit ihren Kindern. Kita-Plätze sind deutschlandweit Mangelware. Ohne Betreuung der Kleinsten keine Arbeit. Weitere Hürden für den Jobeinstieg: Die meisten müssen erst Deutsch lernen, ihre Berufsabschlüsse müssen anerkannt werden. Das braucht Zeit. Die Sozialwissenschaftlerin Ildiko Pahlmann sieht hier eine Gefahr.
Viele der Frauen, wurde aus der Beratungsarbeit berichtet, wollen schnell in den Arbeitsmarkt, wollen auch schnell Geld dazu verdienen. Das erhöht natürlich auch die Gefahr, in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu geraten, in prekären Beschäftigungsverhältnissen hängen zu bleiben.
Damit man die Frauen nicht dauerhaft an den Niedriglohnsektor verliert, sind aus Sicht der Expertinnen besonders die Jobcenter gefragt. Sie kümmern sich darum, den Ukrainerinnen Jobs zu vermitteln. Wichtig sei, dass sie umfassend informieren und beraten, welche Arbeitsmöglichkeiten es in Deutschland gibt.
Hier spielen soziale Medien auch eine sehr wichtige Rolle, weil die Frauen sehr aktiv sind in sozialen Medien.
Fazit: Mit Sprachkursen, die auf spezielle Jobs vorbereiten, ausreichend Kinderbetreuung und enger Beratung der Frauen sehen die Expertinnen gute Chancen für die Ukrainerinnen und für den deutschen Arbeitsmarkt.
Ein Beitrag von Nina Amin. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben auch heute am zweiten Tag ihrer Konferenz in Bremen um die Finanzierung des sogenannten 9-Euro-Tickets gerungen. Jens Otto.
Alle 16 Bundesländer sagen Ja zum 9-Euro-Ticket für Juni, Juli und August. So konnte es die aktuelle Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Bremens, Mobilitätssenatorin Maike Schäfer, auf der abschließenden Pressekonferenz berichten.
Wir wollen alles daran setzen, dass es zum 1.6. für die Bürgerinnen und Bürger und Fahrgäste zur Verfügung steht.
Für die Länder ist auch klar, der Bund muss sämtliche Kosten übernehmen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht darin kein Problem. 2,5 Milliarden Euro plus die Einnahmen aus dem 9-Euro-Ticket sollen reichen.
Damit ist das eine gut bemessene pauschale Abgeltung für diese 3 Monate.
Damit sind aber längst nicht alle finanziellen Fragen geklärt. Denn ein möglicher Erfolg des 9-Euro-Tickets soll nachhaltig sein, sagt Bremens Mobilitätssenatorin Schäfer.
Wir können uns nicht vorstellen, dass man die Menschen 3 Monate lecker macht auf den ÖPNV, SPNV und am Ende dann die Qualität nicht halten kann oder Tarife erhöhen müssen, weil diese wichtigen Regionalisierungsmittel nicht da sind.
Regionalisierungsmittel, der Knackpunkt der Verkehrsministerkonferenz. Damit wird das Geld bezeichnet, das die Länder vom Bund bekommen, um den Personennahverkehr auf der Schiene zu finanzieren. Die Länder fordern 1,5 Milliarden Euro zusätzlich. Und das noch in diesem Jahr, erklärt Ina Brandes, die nordrhein-westfälische Verkehrsministerin.
Wir haben einen klaren Plan, wie wir den ÖPNV ausbauen wollen in den nächsten Jahren. Wir wissen ganz genau, was wir brauchen und wo wir das brauchen. Wir wissen auch, was das kostet. Uns fehlt in Anführungsstrichen nur die Finanzierungszusage des Bundes, um das umzusetzen. Und je später wir sie bekommen, umso später gehen wir in die Umsetzung. Und so schwieriger wird es, die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.
Bundesverkehrsminister Wissing nimmt hier die Länder in die Pflicht. Sie sollen den Bund davon überzeugen, die geforderten Regionalisierungsmittel zu zahlen, indem sie ganz klar offenlegen, wie sie das Geld im ÖPNV einsetzen.
Der Staat hat in der Regel kein Geld übrig. Es wird, wenn es nicht dafür ausgegeben wird, für etwas anderes ausgegeben. Und am Ende ist es eine Frage der Prioritätensetzung im Haushalt. Und genau da spielt dann wieder die Transparenz eine Rolle. Wenn Sie den Haushaltsgesetzgeber überzeugen wollen, dass die Anliegen der Länder prioritär sind, dann muss man eben auch die Transparenzfragen beantworten.
Aber er stellt auch in Aussicht:
Wir werden auch an dieser Stelle, da bin ich sehr zuversichtlich, zu einer Einigung kommen.
Abschließend wirbt der Bundesverkehrsminister noch einmal dafür, den ÖPNV zu nutzen und das 9-Euro-Ticket als Chance zu sehen.
Natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle auch zu einer Belastung von bestimmten Strecken kommen. Aber wenn wir das mit Rücksicht aufeinander und mit Freude auch darüber, dass viele den ÖPNV nutzen werden, angehen, dann werden wir damit auch gut umgehen.
Jeder ÖPNV-Nutzer, sagt Wissing, leiste einen großen Beitrag. Heute, um Deutschland unabhängiger von der russischen Energieversorgung zu machen und in Zukunft, um auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzukommen.
10 Tage ist Lisa Paus jetzt Bundesfamilienministerin. Besonders profilieren konnte sie sich in dieser Zeit noch nicht, was sicher den Umständen geschuldet ist, dass sie quasi Hals über Kopf zu diesem Amt gekommen ist und vor allem das Thema Ukraine-Krieg, das alles andere in den Schatten stellt. Heute hat Paus in Berlin eine Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismus-Monitors vorgestellt. Die Ergebnisse fasst Panayotis Gavrilis für uns zusammen.
Rassismus ist Alltag in Deutschland. Diese Aussage mag für Betroffene wenig überraschend klingen, aber zum ersten Mal liefert eine Studie empirische Belege. Es ist die Auftaktstudie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Demnach sind 90% der Gesamtbevölkerung der Meinung, dass Rassismus Realität sei. Das hat uns überrascht, sagt Naika Forutan, Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Das DZIM ist zuständig für die Umsetzung der Studie. Forutan sieht in dieser hohen Zahl aber noch keinen Grund zur Entwarnung.
Erstmal zu erkennen oder anzuerkennen, dass es Rassismus gibt, heißt noch nicht, dass man sich dementsprechend auch antirassistisch verhält. Es ist erstmal nur eine Anerkennung einer empirischen Evidenz. Und wir haben genau gesehen, 30% in unserer Stichprobe, die ja sehr repräsentativ ist, sind bereit, sich antirassistisch zu engagieren. Und 30% gehören dann zu der Gruppe, die sagt, ja, aber die übertreiben auch alle ein bisschen.
Der Rassismusmonitor war nach den Anschlägen in Hanau und Halle von der Vorgängerregierung ins Leben gerufen worden, um Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus zu untersuchen. Für die repräsentative Studie wurden über 5000 Menschen befragt. Mehr als ein Fünftel hat nach eigener Aussage selbst schon Rassismus erfahren. Fast die Hälfte gab an, eine Person zu kennen, die ihr von rassistischen Erfahrungen berichtet hat. Im Gegensatz dazu sagten nur 35% der Befragten, sie hatten noch keinerlei Berührung mit Rassismus gehabt. Aber 45% der Befragten stimmten der Aussage zu, dass Rassismusvorwürfe und politische Korrektheit die Meinungsfreiheit einschränken würden. Auch tief verankertes rassistisches Denken wird deutlich. So glauben 49% der Befragten fälschlicherweise, dass menschliche Rassen existierten. Bei den über 65-Jährigen stimmten sogar 61% dieser Aussage zu.
Die Rassismusfrage hat schon das Potenzial zur Polarisierung. Es ist aber trotzdem auch so, Fragen wie, es gibt Menschenrassen, sind natürlich welche, wenn jetzt in den genetischen Befunden seit den 70er Jahren schon klar ist, es gibt keine Menschenrassen, dann haben wir offensichtlich im Biologieunterricht noch einiges nachzuholen, damit sich das tatsächlich als Erkenntnis platziert.
Rassismus wird von den Befragten nicht nur als eine Herabwürdigung aufgrund kultureller Merkmale oder der Hautfarbe eines Menschen verstanden, sondern auch als strukturelles Problem, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. 65% der Befragten sind zudem der Ansicht, dass es in deutschen Behörden rassistische Diskriminierung gibt. Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus zeigt sich anhand der Daten besorgt.
Die Mehrheit der Bevölkerung erkennt an, dass Rassismus existiert. Es gibt aber auch Menschen, die es leugnen oder nach wie vor kleinreden. Was bedeutet das? Klar ist, wir müssen und wir werden Rassismus weiter und mit allen Mitteln zielgenau und wirksam bekämpfen.
Paus kündigt an, das Engagement gegen Rassismus verstärken zu wollen. Sie verweist auf das bereits bestehende Programm Demokratie leben und auf das geplante Demokratiefördergesetz, das in Arbeit sei. Es sollen nun weitere Studien folgen. Den Rassismusmonitor soll es alle 2 Jahre geben.
Panayotis Gavrilis über den Nationalen Rassismusmonitor und damit zu den ausgewählten Kommentaren der Zeitungen von morgen. Inga Gebauer hat die Presseschau zusammengestellt. Präsentiert wird sie von Regina Spindler.
Es geht um das Telefonat zwischen Bundespräsident Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, bei dem die Verstimmungen aus der Vergangenheit ausgeräumt worden seien. Endlich ist die Kuh vom Eis, lautet der Kommentar des Badischen Tagblatts aus Baden-Baden. Lange hat es gedauert, zu lange, bis die ukrainische Führung eingesehen hat, sich mit der Ausladung Frank-Walter Steinmeiers keinen Gefallen getan zu haben. Die Nürnberger Nachrichten unterstreichen: Politisch ist es zwingend, dass beide Seiten diesen Krach nun vergessen machen wollen. Denn ganz elementar im Vorgehen gegen Putin ist die möglichst enge Geschlossenheit des Westens. Der Reutlinger Generalanzeiger lobt den Bundespräsidenten. Er hat als erster zum Telefonhörer gegriffen, um den leidigen Konflikt mit Kiew zu beenden und dadurch Größe bewiesen. Doch Steinmeier ist als langjähriger Parteipolitiker auch der SPD verpflichtet. Während die Ampelregierung die Ukraine finanziell und materiell unterstützt, konnte Kanzler Scholz nicht nach Kiew reisen, solange es keine Versöhnung mit Steinmeier gab. Aus Sicht der Volksstimme aus Magdeburg hätte die diplomatische Initiative etwas früher kommen können. Spätestens als Botschafter Andriy Melnyk Kanzler Olaf Scholz eine beleidigte Leberwurst nannte, muss auch Präsident Wolodymyr Selenskyj klar gewesen sein, dass dies nicht so stehen bleiben kann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung überlegt zu den Motiven des ukrainischen Präsidenten. Vermutlich wird sich Selenskyj derzeit nicht allzu intensiv mit der Aufarbeitung der Vergangenheit befassen. Vielmehr will er das größte und wirtschaftlich stärkste Land in Europa, das militärisch peu à peu immer mehr liefern kann, als es zunächst behauptet hat, unter Druck setzen, damit es möglichst viel Hilfe leistet. Das Ende des Weltkriegs kann nun in Kiew ohne deutsch-ukrainische Dissonanzen gedacht werden. Mit der Auftaktstudie zu einem neuen sogenannten Rassismusmonitor der Bundesregierung befasst sich die Frankfurter Rundschau. Rassismus ist ein Teil von Deutschland. Diese traurige Wahrheit haben sich 9 von 10 Menschen hierzulande eingestanden. Doch mit diesem breiten Eingeständnis ist zumindest ein neues Fundament geschaffen für eine gesamtgesellschaftliche Läuterung, für ein solidarischeres, antirassistisches Miteinander in einer diversen Gesellschaft. Es ist gut, dass mit der Studie Zahlen und Fakten auf den Tisch kommen, findet der Weser-Kurier aus Bremen, moniert aber: Seit einiger Zeit wird versucht, das Problem abzuwehren, indem den Betroffenen Überempfindlichkeit attestiert wird. Diese Auffassung teilt laut der Studie etwa ein Drittel aller Bürger. Dieser Abwehrreflex ist mitunter nachvollziehbar, richtig ist er deshalb aber nicht.
Die Presseschau von Inga Gebauer, gesprochen von Regina Spindler. Vielen Dank dafür. Und das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 5. Mai 2022. Danke für Ihr Interesse, sagt Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.